till Dan. Tel Dan bildete in alttestamentlicher Zeit den nördlichsten Außenposten Israels. In 1. Samuel 3, Vers 20 zum Beispiel lesen Sie: Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Sie sehen, ganz Israel bedeutet geografisch das Gebiet von Dan im äußersten Norden bis Beersheba im Süden. Die Stadt liegt gerade nördlich an der Grenze zur Wüste Negev. Oder 1. Könige 4, 25. Und Juda und Israel wohnten in Sicherheit, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, alle Tage Salomos. Also da sehen Sie schon mal die geografische Besonderheit von Tel Dan. Also deutlich weiter nördlich von Hazor aus gesehen. 1838 hat der Engländer Robinson, der ja viele verdienstvolle archäologische Arbeiten ausgeführt hatte im Heiligen Land damals, er hat zum ersten Mal Tel el-Kedi, wie man den Ort im Arabischen nannte, mit dem biblischen Dan identifiziert. Übrigens, Kedi heißt im Arabischen Richter. Und das hebräische Wort Dan heißt nichts anderes als Richter. Ich weiß, es gibt ja den Familiennamen Richter, das ist eigentlich ein jüdischer Name. Und Juden in Europa und gerade in deutschsprachigen Gebieten haben eben sehr oft hebräische Namen übersetzt auf Deutsch. Und so ist der Familienname Richter eigentlich eine Übersetzung von Dan. Ab 1966 hat Professor Abraham Biran diesen Tell gründlich begonnen auszugraben. Über Jahre hinweg. Man kann sagen, Tel Dan, das war sein Lebenswerk. 2008 ist Abraham Biran gestorben, einen Monat vor seinem 99. Geburtstag. Also archäologisch müssen Sie Tel Dan mit dem Namen Abraham Biran in Verbindung bringen. Nochmals möchte ich die wichtigen Eckpunkte der biblischen Chronologie in Erinnerung rufen. Abraham kommt nach Kanaan um 2036 vor Christus. Damals gab es schon die Stadt Dan, diese Ortschaft. Sie wird ausdrücklich erwähnt in 1. Mose 14 in der Geschichte Abrahams. Nun, die Ausgrabungen von Tel Dan zeigen, dass im 3. Jahrtausend vor Christus Dan schon besiedelt war. Also, das passt mit der biblischen Beschreibung. Nicht wahr? Dumm wäre es, die Bibel würde sprechen von Dan in der Zeit von Abraham, aber die Archäologie müsste sagen, ja, aber damals gab es diese Stadt gar noch nicht. Nun, das passt auch hier. Wieder der Auszug aus Ägypten fand statt 1606 vor Christus, die Landnahme 40 Jahre später. David und Salomo waren Könige in der Epoche 1056 bis 976 vor Christus. Dann kam die Spaltung Israels in zwei Nationen, Israel und Juda, und die Zerstörung Jerusalems, dieser Eckpunkt, der biblische und außerbiblische Chronologie miteinander verknüpft. 586 vor Christus. Das als kleine Wiederholung. Nun, Tel Dan dokumentiert wunderbar die Zeit von 1700, eigentlich schon auch davor, aber ganz besonders ab 1700 bis 732 vor Christus. Sie wissen, was das war. Die Wegführung der 10 Stämme nach Assyrien. Und in dieser Epoche haben wir eben die biblische Geschichte über die Zeit der Kanaaniter, die Zeit Josuas, die Zeit der Richter, die Zeit Davids, die Zeit des Königreiches der 10 Stämme und dann die Wegführung nach Assyrien. Tel Dan ist eine romantische Örtlichkeit. Also meine älteste Tochter, die hat gesagt, sie möchte in Tel Dan heiraten. Das will schon was sagen, nicht wahr? Also Tel Dan ist für sie das Höchste in Israel. Hier sehen Sie eine der Jordanquellen. Das ist die Quelle von Tel Dan. Sie liefert heute 13 Kubikmeter pro Minute. Das sind also schöne 250 Millionen Liter pro Jahr. Die Temperatur ist schön stabil das Jahr durch bei 14,5 Grad. Es hat eine sehr gute Qualität, dieses Wasser. Und dann sehen Sie eben von der Jordanquelle aus geht dann dieses Bächlein, das dann später eben den Fluss Jordan speist. Also es lohnt sich, nach Tel Dan zu kommen, nicht nur wegen der Archäologie, sondern auch, man muss sich Zeit nehmen, um hier eine Wanderung durchzuführen. Übrigens, im Frühjahr mache ich eine Israelreise im April. Da sind noch Plätze frei. Also wenn Sie mitkommen wollen und Tel Dan eben auch als Wanderer besuchen wollen, kommen Sie mit. Ja, so verschiedene Ansichten. Aber jetzt gehen wir an die Arbeit, nicht wahr? Hier sehen Sie das ausgegrabene kanaanitische Stadttor um 1700 vor Christus. Nach der Bibel waren in der Zeit die Kanaaniter hier ansässig. Dieses Tor ist ein kanaanitisches Tor. Übrigens, der Ort wird in der Bibel verschieden genannt. Mal heißt der Ort Dan, zum Beispiel 1. Mose 14,14. Aber in Josua finden Sie auch den Namen Leshem und in Richter 18 auch den Namen Laish. Also ein Ort, der bekannt war unter diesen drei Namen. Aber Sie können in der Bibel sehen, das ist immer der gleiche Ort. Dan, Leshem, Laish. Das Tor hat hier übrigens eine Breite von 15,45 Meter, eine Höhe von 7 Metern. Dahinter verbirgt sich ein Torweg, über 10 Meter lang, mit 4 Innenräumen. Alles ist aufgebaut aus sonnengebackenen Lehmziegeln und mit weißer Tünche überkalkt. Warum weiß man das? Weil man eben Reste dieser Tünche gefunden hat. Im Innern befinden sich drei Bogenbauten. Und stellen Sie sich vor, das um 1700 vor Christus. Das ist nicht das Mittelalter in Europa. Das konnten die Kanaaniter schon damals. Mit einer Bogenhöhe von fast einem Meter in drei Reihen. Auf der Seite sehen Sie die Überreste von zwei Türmen. Die Mauerdicke da bei den Türmen beträgt 3,5 Meter. Nicht schlecht, nicht wahr? Dann die eigentliche Tormauerdicke, 1,8 Meter. Auch das ist ansehnlich. Die Straße von Dan verlief etwas mehr als 3 Meter tiefer unten. Also wir sind da unten und schauen zum Tor hinauf. Nun wollen wir anschauen, wie das Buch Josua die Eroberung von Dan beschreibt. Die kam relativ spät, also Hazor war schon längst erobert und das Land war verschiedenen Stämmen verteilt worden, aber die Daniter, die waren einfach sehr spät dran, der Stamm Dan. Und schließlich haben die dann eben diesen Ort für sich erobert. Josua 1947. Und die Grenze der Kinder Dan ging später weiter als diese. Denn die Kinder Dan zogen hinauf und stritten gegen Leshem und nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und sie nannten Leshem Dan, nach dem Namen ihres Vaters Dan. Im Buch der Richter wird diese Eroberung auch beschrieben, aber im Zusammenhang mit einer viel ausführlicheren Geschichte. Richter 18, 27. So nahmen sie, die Daniter, was Micha gemacht hatte und den Priester, den er besaß. Und sie überfielen Laisch, ein ruhiges und sicheres Volk, und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und die Stadt verbrannten sie mit Feuer. Da haben wir jetzt wieder ein Beispiel einer Stadtverbrennung. Und die Brandspuren hat man gefunden in Dan. Also da muss man sehr gut darauf achten, denn Feuerspuren, die müssen selten sein in der Zeit Josuas, aber hier werden sie in der Bibel ausdrücklich erwähnt. Und kein Erretter war da, denn die Stadt war fern von Sidon und sie hatten nichts mit Menschen zu schaffen. Und sie lag in dem Tale, das sich nach Bet Rechov hin erstreckt, und sie bauten die Stadt wieder auf und wohnten darin. Und sie gaben der Stadt den Namen Dan, nach dem Namen Dans, ihres Vaters, welcher dem Israel geboren wurde. Dagegen war im Anfang Lais der Name der Stadt. Lais oder Laisch. Nun, man hat eine enorme Ascheschicht gefunden in der mittleren Bronze 2b bis c. Das entspricht der Zeit um 1560 vor Christus. Das entspricht also genau dem, was die Bibel über Tel Dan sagt. Und Sie sehen, all die Archäologen, die der Bibel eine falsche Chronologie unterschieben, die sagen, das hat nichts damit zu tun. Und was die Bibel erzählt, das passt nicht zur Archäologie. Natürlich passt es, und zwar wunderbar. Wir haben einen Volltreffer nach dem anderen, wenn wir nur die korrekte Chronologie beachten. Nun, beschreibt dann die Bibel, wie in späterer Zeit, nach dem Tod von Salomo, durch den ersten König der 10 Stämme, das war Jerobeam, hier eine Kulthöhe errichtet wurde. Da hat Jerobeam ein goldenes Kalb aufgestellt und auch im Süden in Bethel. Und genau diese Höhe von König Jerobeam hat man in Tel Dan ausgegraben. Hier ist sie. Da auf der Plattform oben war das goldene Kalb. Woher kommt diese Idee? Nun, der Kälberkult, Stierkult, kommt aus Ägypten. Sie wissen ja, nach dem Auszug aus Ägypten, noch bevor Israel das Gesetz, die 10 Gebote schriftlich in Händen hatten, haben sie schon die ersten 2 Gebote gebrochen, indem sie ein goldenes Kalb machten. Und das war nichts anderes als eine Wiederaufnahme zum Beispiel des Apis-Stierkultes aus Ägypten. Nun sehen wir also in später Zeit, Jerobeam führt wieder diesen Kult aus Ägypten ein. Woher kommt das wohl? Nun, Jerobeam wird in der Bibel genannt Jerobeam ben Nebat, der Sohn Nebats. Nebat ist gar nicht hebräisch. Das ist ein ägyptischer Name und bezeichnet die Göttin Hathor. Also irgendwie war in dieser Familie eine Beziehung zu Ägypten da. Und noch interessant, zur Zeit noch von König Salomo fiel Jerobeam in Ungnade bei dem König und dann floh er ins Ausland, wohin? Nach Ägypten. Nach dem Tod Salomos kehrt er zurück und zerreißt das 12-stämmige Volk Israel, indem er 10 Stämme an sich reißt. Also Sie sehen, diese Details, die passen alle sehr exakt zusammen. Jerobeam der Erste, nach biblischer Chronologie 975 bis 954 vor Christus. Er hat also diese Kulthöhe errichtet. Wir lesen 1. Könige 12, 25. Und Jerobeam baute Sichem im Gebirge Ephraim und wohnte darin. Das ist die Ortschaft heute Nablus, die größte Palästinenserstadt im sogenannten besetzten Westjordanland. Und er zog von dannen aus und baute Pnuel. Und Jerobeam sprach in seinem Herzen, nun wird das Königreich an das Haus Davids zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um im Haus des Herrn zu Jerusalem Schlachtopfer zu opfern, so wird das Herz dieses Volkes sich zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Und sie werden mich töten und sich zu Rehabeam, dem König von Juda, zurückwenden. Nun, ich muss erklären. Israel wurde gespalten in 2 Reiche. Aber die Hauptstadt mit dem Tempel, dem Salomonischen Tempel, befand sich im Südreich, Nun, die Tora, das Gesetz Mose, das Alte Testament, befahl, dass alle Israeliten dreimal im Jahr zum Gottesdienst in den Tempel nach Jerusalem kommen mussten. Nun hat sich Jerobeam politisch überlegt, das ist eine Gefahr. Wenn nun meine Untertanen trotz der Spaltung dreimal im Jahr immer wieder nach Jerusalem gehen, kann das dazu führen, dass sie sich schließlich wieder der Dynastie von König David anschließen und das bedeutet das Ende meiner Herrschaft. Nun muss ich also ihnen einen Ersatz schaffen. Sie sollen nicht mehr nach Jerusalem gehen, sondern ich baue ihnen zwei Ersatzkultorte in Dan und in Bethel, im Norden und im Süden. Warum zwei? Eben damit die Leute so wenig Anstrengung wie möglich unternehmen müssen, um zu reisen. Es sollte so möglichst gut erreichbar sein. Ich lese weiter. Da beriet sich der König und machte zwei goldene Kälber. Und er sprach zu dem Volk, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Lande Ägypten heraufgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere tat er nach Dan. Und diese Sache wurde zur Sünde und das Volk ging vor das eine hin bis nach Dan. Auch baute er Höhenhäuser und machte Priester aus sämtlichem Volk, die nicht von den Kindern Levi waren. Hier sehen Sie, was oft in der Politik gemacht wird. Man hat im Kopf einen Gedanken, aber den kann man dem Volk nicht sagen. Also muss man ein anderes Argument finden, um das, was man eigentlich möchte, zu erreichen. Er sagt nicht, ihr dürft nicht mehr nach Jerusalem gehen, das ist ein Problem, sonst könnt ihr zu einer Wiedervereinigung kommen. Wir wollen keine Wiedervereinigung. Also, ich mache euch da einen Ersatz. Nein, er sagt den Leuten, das ist doch viel zu schwer für euch, dreimal im Jahr nach Jerusalem zu reisen. Ich muss euch einen Ersatz schaffen. Und Sie sehen, was auch typisch war, Religionsvermischung. Man nennt das Synkretismus. Er sagt also, diese Kälber, das sind die Götter, die Israel aus Ägypten heraufgeführt haben. Er setzt diese Standbilder an die Stelle des biblischen Gottes, der ja in den 10 Geboten am Anfang sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Nun sagt er, das sind die Götter, die euch aus Ägypten heraufgeführt haben. So wird das mit dem Biblischen vermischt und gefälscht. 1. Könige 12, 32. Und Jerobeam machte ein Fest im 8. Monat am 15. Tag des Monats, wie das Fest, das in Juda stattfand. Und er opferte auf dem Altar. Ebenso tat er zu Bethel, indem er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte. Und er bestellte in Bethel die Priester der Höhen, die er gemacht hatte. Nun, er setzt ein Fest ein. 15.8. Natürlich nach jüdischem Kalender. Und da wird gesagt, wie das Fest, das in Juda stattfand. Was ist das für ein Fest? Hachag! Das Fest ist schon in 3. Mose 23 die Bezeichnung für das Laubhüttenfest. Das freudigste Fest der 7 Feste des Herrn, das eigentlich alle 7 Feste des Herrn in sich vereinigte. Aber dieses Fest fand statt nach der Bibel am 15.7. Und er setzt es an, auch auf den 15., aber im 8. Monat. Ähnlich, aber noch nicht das Gleiche, ja? Und hier wird ausdrücklich gesagt, dass er dann auf dem Altar in Dan geopfert hat. Wie auch dann auf dem in Bethel. Nun, diesen Altar haben wir gefunden. Hier sehen Sie den Eingang in den Höhenkultbereich von Jerobeam. Da sehen Sie den Eingangsweg und da hinten andeutungsweise die ursprüngliche Höhe und Ausdehnung des Altars. Sie sehen diese 4 Hörner in den Ecken, wie der Altar Gottes in der Bibel. Da hat er auch 4 Hörner. Ein solches Horn in Stein hat man noch gefunden. Aber weil das sehr bedeutsam ist, hat man das nicht hier gelassen, sondern eben ins Museum gebracht. Aber aufgrund der Überreste hat man den Altar so rekonstruiert. Sie sehen im Hintergrund Treppen, die hinaufführen zur Plattform des goldenen Kalbes. Ich muss nicht alles im Detail kommentieren, einfach verschiedene Ansichten. Hier sehen Sie die Treppen, die hinaufführen zum Altar. Treppen. Ausdrücklich war das in 2. Mose verboten. Bei dem Altar Gottes darf es keine Treppen haben. Es muss eine Rampe sein. Und zwar darum, dass wenn die Priester hinaufgingen mit ihren langen Gewändern, dass man eben beim Treppenschreiten nichts von ihrem Fleisch sieht. Nun, Sie denken, das ist aber schon sehr übertrieben, dass man von den Männerbeinen gar nichts sehen darf. Nun, dieses strikte Gebot hat im Zusammenhang mit dem Gottesdienst gegolten, nicht sonst. Sonst durfte man schon Treppen steigen. Aber nicht beim Altar. Warum? Weil eben Unzucht eine ganz zentrale Rolle spielte bei den kanaanitischen Kulten. Man hat eben bei diesen Höhenheiligtümern der Kanaaniter, wo man Kinder geopfert hat, da hat man auch Prostitution betrieben. Und zwar systematisch. Durch diesen Kult wurden eigentlich alle Ehen zerstört. Denn gewissermaßen gingen alle Männer fremd mit diesen Kulthuren. Und warum? Man sagte, durch diese Prostitution werde der Fruchtbarkeitsgott Baal angeregt, dass er im nächsten Frühjahr eine fruchtbare Zeit gibt für die Landwirtschaft. Also man kann sich nicht vorstellen, wie brutal pervers diese Religion der Kanaaniter war. Und dann versteht man eben auch besser, warum nach diesen 400 Jahren Wartezeit von Abraham angerechnet, schließlich das Gericht Gottes über diese Kultur kam. Aber ich habe gesagt, im letzten Moment ist die Hure Rahab noch umgekehrt und hat Gottes Gnade erfahren. Aber die Bibel zeigt, es gibt ein zu spät. Gott gibt Gnade, aber nicht immer. Und Sie sehen also, Jeroboam hat sich natürlich nicht darum gekümmert, er baute Treppen für den Altar. Also der israelitische Gottesdienst sollte sich ganz deutlich abgrenzen von dem der Kanaaniter. Hier sehen Sie den Altar, jetzt gut, und die Treppe, die dann zur Plattform hinaufführte. Hier sehen Sie auch seitlich von der Plattform des Goldenen Kalbes die originalen Steine, wie die zugeschlagen wurden, mit Randschlag und hervorstehendem sogenannten Spiegel. Wir sehen also, wie das zum Teil so intakt erhalten ist. Fast 3000 Jahre alt. Und daneben hat man Priestergebäude gefunden, mit Nebenräumen für diese falschen Priester, die nicht mehr aus dem Stamm Levi sein mussten, sondern da war er viel lockerer, nicht mehr so eben wie die Bibel alles genau geregelt hat. Er fand, da können alle, die wollen, die können das ausüben. Ja, hier verschiedene Ansichten dieser Priestergebäude. Im Hintergrund sehen Sie ganz am Horizont diese weiße Linie. Ja, das ist der Libanon. Libanon heißt ja der Weiße. Das ist dieses weiße Gebirge im Libanon. Ja, jetzt gehen wir in die spätere Zeit und schauen uns die Stadtmauern aus der Epoche von Ahab an. Ahab war König um 916 bis 897 vor Christus. Dann kam sein Sohn Ahasia und danach Joram. Aus dieser Zeit stammen diese Mauern. Aus unbehauenen Steinen, wie Sie sehen, in Tel Dan. Auch da verschiedene Ansichten dieser sehr markanten Bauweise. Hier sehen Sie das Stadttor mit dem Vorplatz hinein nach Dan. Auch aus der Zeit von Ahab natürlich. Und sehen Sie hier wieder beim Stadttor, da auf zentral im Bild, eine Kulthöhe. Auch da gab es wieder eine solche götzendienerische, kananitische Kulthöhe. Da sehen Sie sie etwas genauer. Links im Bild. Also diese Bama, wie wir sie auch in Hazor gefunden haben. Hier ein Blick, der Weg innerhalb der Stadt hin zum Stadttor. Da sind wir also auf der anderen Seite. Jetzt kommen wir gerade ins Stadttor hinein, von innen her. Gehen raus, da gehen wir raus. Und nun, innerhalb des Stadttores hat man diesen Sitz gefunden. Das war der Sitz des Richters. Die Bibel spricht ja immer wieder davon, wie die Richter im Stadttor saßen. Und da sehen Sie also diese erhöhte kleine Plattform. Darauf war der Thron, der Sitz des Richters. Und dann sehen Sie auf der Seite hier sieht man drei Steinsockeln mit Aushöhlungen für Holzsäulen. Die trugen ein Baldachin, ein Dach, über dem Sitz des Richters. Nun, Sie sehen, wie die Archäologie uns hilft, eben Dinge des Alltags in biblischer Zeit zu verstehen. 2. Samuel 19, in ganz anderem Zusammenhang, lesen wir von König David. Da machte der König sich auf und setzte sich in das Tor. Und man berichtete allem Volk und sprach, siehe, der König sitzt im Tore. Da kam alles Volk vor den König. Israel aber war geflohen, ein jeder nach seinen Zelten. Nicht nach seinen Häusern, ja? Da sehen Sie, wie viele noch in Zelten wohnten, auch in der Zeit von König David. Aber das war nicht das Thema jetzt in diesem Zusammenhang, sondern Sie sehen, der König als oberster Richter setzt sich ins Stadttor. Und dann kommen die Leute, um die Gerichtsangelegenheiten vorzubringen. Tell Dan illustriert das sehr anschaulich. Also der Richter hier im Bild sollte eigentlich noch auf einem Stuhl sitzen. Aber der war natürlich aus Holz und darum hat man davon nichts mehr gefunden. Das verrottet im Laufe der Zeit, normalerweise. Noch etwas ganz Besonderes. Abraham Biran hat bei seinen Grabungen eine Inschrift, Überreste einer Inschrift auf Aramäisch entdeckt. Und zwar insgesamt 3 Bruchstücke. Und Sie sehen eine sehr, sehr schöne Schrift. Das ist die gleiche Schrift, die man damals benutzte für Aramäisch und auch für Hebräisch. Also, diese sogenannte Tel Dan Stele berichtet aus der Sicht des syrischen Königs Hazael, wie er Krieg geführt hat gegen den König von Israel, der verbündet war mit dem König von Juda. Und wie er da einen entscheidenden Sieg errungen hatte. Das war eine Siegesstele. Dieser Hazael von Syrien, der kam nach Tel Dan, das war der äußerste Außenposten, und hat Tel Dan erobert, besiegt. Und dann hat er da in Tel Dan diese Siegesstele aufgerichtet. Aber später haben die Israeliten diese Stele genommen, sie zerschlagen und sie wieder benutzt beim Bau in Tel Dan. Und so hat man diese Bruchstücke eben als Bausteine, als wiederverwendete Bausteine gefunden. Allerdings in einer Schicht, die unterhalb der Zerstörungsspuren von 732 vor Christus lagen. Also diese Inschrift ist garantiert älter als 732 vor Christus. Und der Inhalt entspricht der Geschichte, die wir aus der Bibel kennen. 2. Könige 9. Und dort wird also biblisch beschrieben, dieser Krieg zwischen Hazael und Israel und Juda, wie man das in der Bibel nachlesen kann. Und noch etwas Schönes, ich habe das hier blau unterstrichen, das ist nicht im Original drin, ja. Können Sie das lesen? Da steht Beit David, Haus Davids. Er erwähnt nämlich den König von Juda und nennt ihn den König des Hauses Davids. Nun, Beit David ist in der Bibel der übliche Ausdruck für die Dynastie, die Königsdynastie von David. Und da erwähnt er also im 9. Jahrhundert, das ist nicht sehr viel später, nach dem Tod von König David selbst, wie es da in Juda eine Dynastie gab von Söhnen Davids. Ja, in der liberalen, kritischen Wissenschaft hat man bisher gesagt, König David, das ist eine Erfindung. Den hat es nie gegeben. Und jetzt findet Abraham Viran diese Bruchstücke, die ausdrücklich das Haus Davids erwähnen. Beit David. Sie sehen auf dieser Inschrift, zwischen den Wörtern gibt es Punkte. Sieht man die? Es gibt keine Kommas, keine neue Abschnitte und so weiter. Aber diese Punkte gibt es. Das war üblich in dieser Zeit, dass man eben die Wörter durch Punkte getrennt hat. Aber jetzt sehen Sie, Beit David, da gibt es keinen Punkt dazwischen. Und da wollten sich Kritiker noch retten. Die haben gesagt, das darf nicht Beit David sein, dann sind das ja zwei Wörter. Da müsste dazwischen ein Punkt sein. Ja, was heißt es denn? Wir wissen es auch nicht. Irgendetwas anderes, ein unbekanntes Wort, aber das heißt nicht das Haus Davids. So wird in der Kritik gearbeitet. Man hat zwar keine bessere Erklärung, aber es darf nicht König David sein. Es hat keinen Punkt dazwischen. Nun, in der Zwischenzeit hat man eine andere Inschrift gefunden, auch aus der ersten Tempelzeit. Und da wird das Haus des Herrn, der Tempel in Jerusalem, der Salomo-Tempel erwähnt. Beit Adonai. Und wissen Sie was? Zwischen Beit Adonai gibt es keinen Punkt. Das zeigt, Begriffe, die ganz eng zusammengehören, die werden nicht durch einen Punkt getrennt. Nun, Beit David, Haus Davids, ist ein eng zusammengehörender, fester Begriff. Da darf kein Punkt sein. Da. Nun, die Tel-Dan-Stele bestätigt die Geschichte, wie sie berichtet wird in 2. Könige 9 und 2. Chroniker 22. Und zwar spricht diese Stele über König Hadad, König von Israel, König Hadad, König von Syrien, der Vater von Hazael, der dann eben die Inschrift geschrieben hat, auch König von Syrien. Und dann geht es hier um Joram, den Sohn Ahabs, König von Israel, und Ahasja, den Sohn Jorams, König von Juda. Und eben König David wird erwähnt als Begründer der Dynastie. In dieser Stele kommen also 5 Einzelpersonen vor, die auch in der Bibel vorkommen. Nun, Sie müssen gar nicht mehr so beeindruckt sein davon. Wir haben heute Dutzende von Einzelpersonen aus dem Alten Testament in Inschriften belegt. Dutzende, die man eindeutig zuordnen kann. Das können Könige sein oder auch Privatleute, die in der Bibel erwähnt werden, die aber konkret auf Inschriften wiedergefunden wurden. Das sind so Stichprobenkontrollen, die uns zeigen, die Bibel ist nicht ein Märchenbuch, sondern was sie berichtet, hat wirklich so stattgefunden. Und die Tel-Dan-Stele dürfen Sie also nicht vergessen. Im Original können Sie die anschauen im Israel-Museum in Jerusalem. Kommen Sie mit im Frühjahr, ich zeige sie Ihnen. Und da möchte ich abschließen mit dem Wort des Herrn Jesus in Johannes 17,17. Er spricht zum Vater und sagt, dein Wort ist Wahrheit. Und als Archäologe, ich unterrichte ja diese Dinge als Hochschuldozent an der STH Basel, da muss ich auch als Archäologiedozent beipflichten und sagen, wo wir auch hinschauen, können wir bestätigen, das ist so. Dein Wort ist Wahrheit.